Ja, ich grüße Sie herzlich zu diesem zweiten Sonntag im Advent. Dieser Monat Dezember steht ja unter diesem Monatsspruch: Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Und dieser Monat oder diese Adventssonntage stehen auch ganz unter diesem Thema. Meine Seele wartet auf den Herrn. Wir wollen miteinander singen 136, Freue dich Welt, dein König kommt. Alle drei Strophen. Zum jubelnden Gesang kommen erstmal Abkündigungen, damit wir die hinter uns haben. Schwester Cornelia würde sie uns weitergeben. Und danach singen wir noch mit Schwester Renate Steinberg.
Ja, ich grüße Sie auch nochmal ganz herzlich von hier vorne. Also, wir haben bald hinter uns, was wir eigentlich vor uns haben. Das sind alles Angebote für Sie. Und damit es nicht nur Zettel sind, die irgendwo rumliegen, sondern dass Sie ein bisschen wissen, worauf Sie sich freuen können. Darum möchte ich auch ein paar Worte dazu sagen und nicht nur was hinlegen. Wir wollen Sie nämlich schon einladen fürs neue Jahr. Das liegt aber jetzt schon am Ausgang. Da heißt es zum ersten Mal, wir haben ja viele Angebote, aber jetzt steht es schwarz auf weiß oder schwarz-weiß auf bunt, Aidlinger Angebote. Und da wird es immer wieder welche geben und die ersten drei Angebote zeitgleich sind am 11. Februar. Da gibt es was für Musikliebhaber, etwas für Familien oder auch Bibelliebhaber. Das ist ganz spannend. Also wir laden Sie ein, nehmen Sie sich's einfach mit, vielleicht für Sie selbst, vielleicht auch für jemand, wo Sie denken, der wird sich über dieses Angebot freuen. Herzliche Einladung dazu. Das ist also schon der 11. Februar. Jetzt gehen wir rückwärts. Am 6. Januar, Sie haben es schon liegen sehen, laden wir Sie alle ganz herzlich zu unserer Jahrestagung in der Liederhalle in Stuttgart ein. Trotz allem, was in der Welt gerade drunter und drüber geht, können wir als Kinder Gottes mit einer klaren Perspektive leben, die einem auch Lebensmut schenkt. Und darum wird es an diesem Tag gehen. Und was uns als Aidlinger Schwesternschaft nach 90 Jahren bewegt, daran wollen wir Sie an dem Tag auch gern teilhaben lassen. Also Sie alle sind dazu herzlich eingeladen. Manche können vielleicht heute das letzte Mal in diesem Jahr hier sein. Nächste Woche ist ja nochmal unsere große Weihnachtsbibelstunde. Aber manche, die vielleicht heute das letzte Mal da sein können, sollen wissen, am 1. Januar beginnt wieder ein neues Quartal, ein neues Heft für eine Zeit mit Gott, das einem helfen soll, so in Tagesabschnitten die Bibel besser zu verstehen und auf seinen Alltag anwenden zu können. Dafür soll es eine Hilfe sein. Können Sie nachher auch am Büchertisch mitnehmen, wenn Sie möchten. Und ebenso, jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück, also näher zu uns, gibt es ein besonderes Angebot am 30. Dezember. Und das ist ein Musical hier in der Nähe in Holzgerlingen, heißt Der Schrittmacher. Diesen Flyer finden Sie an unserem Prospektständer. Wenn Sie es näher interessiert, das ist so eine moderne Fassung von der John Bunyans Pilgerreise. Es geht darum, wie wir heute Schritte im Glauben machen können, mitten in unserer so anders orientierten Welt und wo wir hingehen. Wo geht denn die Reise hin? Wohin machen wir denn Schritte? Darum geht es auch gerade für unsere Generation in jedem Alter. Also herzliche Einladung auch dazu. Und dann ist einer, der ein Kind Gottes ist, schon angekommen, der schon lange weiß, wo er hingehen will. In den Himmel. Jesus sagt es, und es steht heute auch in unserem aktuellen Heft Zeit mit Gott, war diese Stelle angegeben, wo Jesus sagt, freut euch, nicht was euch alles gelingt, noch nicht mal was euch als Mitarbeiter Gottes gelingt, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und die vergisst Gott nicht. Die heißt er herzlich willkommen, wenn wir uns hier verabschieden müssen. Und ein treuer Bibelstundenbesucher über viele Jahre ist der Herr Willi Lutz. Und wir haben es gestern, Schwester Renate hat es mir gegeben, gestern kam die Nachricht bei uns an, dass er am 24.11., also noch nicht lang her, umgezogen ist, abgeholt worden von Jesus. Und das ist ein Trost, dass wir und seine Familie wissen, wo er hingegangen ist und wo wir ihn wieder treffen können. Aber es ist auch eine Trauer, weil jeder Verlust eine Lücke hinterlässt, die sich nicht so einfach füllen lässt. Und da braucht es auch Trost. Er war ja viele Jahre im Dienst Jesu unterwegs. Er war Prediger der Süddeutschen Gemeinschaft im Bezirk Böblingen, hat lange in Dagersheim gewohnt und jetzt schon viele Jahre in seinem Ruhestand in Dachtel. Vor einigen Jahren hatte er seine Frau, hat er sich verabschieden müssen und jetzt sieht er sie wieder im Himmel. Wir wollen Anteil nehmen an dieser Trauer der Kinder und ihrer Familien, aber auch am Trost. Und darum wollen wir jetzt auch für sie gebeten, gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir, dass du selber unser Zuhause schon jetzt bist. Und danke, dass du selber unsere Namen im Himmel geschrieben hast, wenn wir dich eingeladen haben, unser Leben. Wir danken dir, dass wir wissen, dass Willi Lutz dich eingeladen hat und dass er jetzt zu Hause ist, wo nichts ihm mehr zustoßen kann, wo ewige Freude ist. Und wir bitten dich jetzt aber auch um deine Hilfe, um deinen Trost für die, die ihn besonders vermissen, für die jetzt eine Lücke da ist. Wir bitten dich um deine Begleitung und um deine Hilfe. Und wir bitten das jetzt auch für alle, die vielleicht in noch nicht langer Zeit auch einen lieben Menschen an dich zurückgeben mussten und die jetzt auch auf deine Hilfe hoffen, auf deinen Trost. Wir danken dir, dass wir wissen, du willst es tun, uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Vielen Dank. Auch jetzt für diese Stunde, für dein Trostwort in unser Herz und in unser Leben hinein. Amen. Und jetzt loben wir den, dem wir gehören dürfen.
Ja, Advent hat auch ganz viel mit Trost zu tun, weil es heißt Ankunft dessen, der Heil bringt, der rettet. Ja, weil Jesus kommt. Gott rettet, das ist auch Thema in dem Psalm 68, wo ich jetzt einige Verse draus lese. Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut und die ihn hassen, fliehen vor ihm. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so vergehen sie vor Gott. Doch alle, die nach Gottes Willen leben, freuen sich und sind fröhlich in seiner Gegenwart. Ja, sie freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr. Empfangt ihn mit Jubel. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seinen heiligen Wohnungen. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wieder wohlgehe. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. Gott steht auf, ja, er hat sich aufgemacht, um Heil in unser Unheil, um Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. Und das hat er nicht nur vor 2000 Jahren gemacht. Das tut er immer wieder in unserem Leben, einfach aus Liebe zu uns. Und dafür möchten wir ihn loben, ihm danken mit dem nächsten Lied. Gott, aus lauter Liebe hast du dich zu uns aufgemacht.
Miteinander noch beten. Herr Jesus, und dass du uns so sehr liebst, dass du den Himmel verlassen hast, die Ewigkeit beim Vater, und auf diese Erde kamst, daran denken wir jetzt in diesen Tagen ganz besonders. Wir wollen dir so von Herzen danken für diese deine Liebe, für diese Welt, aber auch für jeden von uns ganz persönlich. Und du weißt, was wir jetzt brauchen. Du weißt, was uns noch so in Gedanken durch den Kopf geht. Wir möchten dich jetzt so bitten, dass du uns begegnest, dass du unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz öffnest für dich, Herr, und dass wir dir begegnen können. Nimm alles Hindernde eigene weg. Rede du selber und segne uns. Amen. Ja, zu diesem zweiten Adventssonntag ein Thema: Tipps zum Überleben in einer chaotischen Welt. Das ist die Überschrift über diesen Wochenspruch, den wir in dieser Woche haben. Aber dazu nachher gleich mehr. Wir brauchen Tipps zum Überleben. Ich denke, jeder von uns hat das schon einmal gedacht. Ein kleines Kurierflugzeug gerät in große Schwierigkeiten. Plötzlich setzen die beiden Triebwerke aus. An Bord neben dem Piloten, da sitzt ein bedeutender Wissenschaftler, ein kleiner Pfadfinder und ein würdiger alter Bischof. Der Pilot ruft den Dreien zu: Wir müssen mit dem Fallschirm abspringen, um unser Leben zu retten. Das Dilemma ist nur, es gibt nur drei Fallschirme. Einen brauche ich. Und ihr drei müsst unter euch ausmachen, welche zwei sich retten können. Tja, da ist guter Rat teuer. Der Wissenschaftler betont, wie wichtig er für die Welt mit seinen Forschungen ist. Er beansprucht mit Vehemenz einen Fallschirm. Er greift einfach zu und springt ab. Der Bischof schaut den kleinen Pfadfinder an und sagt liebevoll: Du bist jung und hast das Leben noch vor dir. Ich bin alt und habe mein Leben gelebt. Nimm du den zweiten Fallschirm und rette dich, bevor es zu spät ist. Ist nicht nötig, sagte der Junge. Wir haben beide noch einen Fallschirm. Der Wissenschaftler, der Oberkluge, hat meinen Rucksack gegriffen und ist abgesprungen. In Jesaja 5 steht dazu: Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. So kann es gehen. Aber die Frage an uns war ja, wer überlebt? Nun, wir sitzen in keinem kleinen Kurierflugzeug, sondern wir sitzen in einem Raumschiff. Unser Raumschiff Erde bewegt sich ganz enorm, und zwar mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 103.500 Kilometer in der Stunde. Und uns wird nicht mal schwindelig. Wir müssen uns nicht anschnallen. Ja, wir merken gar nichts davon. Das ist schon erstaunlich. Und doch, wir wissen, dass unser Raumschiff Erde ganz schön in Schwierigkeiten gekommen ist. Man könnte sagen, so ein Triebwerk nach dem anderen setzt aus. Die natürlichen Ressourcen unserer Erde sind bald erschöpft. Die Umweltverschmutzung hat drastisch zugenommen. Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Die Überfischung unserer Weltmeere sorgt für Ernährungsprobleme vieler Menschen. Und. Wir könnten jetzt so weitermachen. Wer wird überleben? Und dazu kommen unlösbare Probleme. Naturkatastrophen weltweit. Entschuldigung. Erdbeben. Überschwemmungen, Tsunami, Wirbelstürme, Tornados, Millionen werden obdachlos, Dürrekatastrophen, Millionen Menschen hungern und seuchenartige Krankheiten werden die Menschen hinwegraffen. Die Welt ist unregierbar geworden. Unruhe und Terrorismus breiten sich aus. Kriege und Empörungen bringen alles ins Wanken. Staatsordnungen sind durcheinander geraten. Unlösbare Probleme im Nahen Osten. Unberechenbare Machtkonflikte. Und dazu die Ratlosigkeit der politischen Führer. Und teure Zeit. Religiöse Verführung überall. Was ist noch Wahrheit? Welche Werte gelten noch? Wo gibt es noch Orientierung? Und wir spüren es überall. Der Weg der Gemeinde wird schmaler und schwerer. Wer kann da noch überleben? Und wir können ja aus unserem Raumschiff Erde nicht einfach aussteigen. Es gibt keine Fallschirme, die wir zur Rettung ergreifen könnten. Wir sind mittendrin. Und wenn wir nicht aussteigen können, gibt es dann einen anderen Weg? Vielleicht erinnern sich die Älteren noch unter uns, um 1960 etwa, da galt für den Otto-Normalbürger eine Atombombe als überlebbar. Und zwar, wenn man nur einen privaten Atombunker im eigenen Garten hatte. Und dann stand das so, war das so nett angegeben. Da kann die Familie es sich nach einem nuklearen Angriff für ein paar Monate gemütlich machen und kommt dann erfrischt wieder an die Oberfläche, um flugs mit dem Wiederaufbau zu beginnen. So dachte man damals. Und aus dieser Zeit stammt auch eine besondere Aktion. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran noch. Die Aktion Eichhörnchen. Ziel war es, das Volk dazu zu bringen, Vorräte anzulegen, um in einem solchen Falle autonom, selbstständig überleben zu können. Wir wissen heute, es droht weniger die Bombe, vielmehr die Naturkatastrophe
oder der schlimme AKW- oder Chemiefabrikunfall.
Und vielleicht ging es Ihnen auch so wie mir, dass ich ganz erstaunt war, als in diesem Jahr die Regierung, unsere Bundesregierung, aufrief, wieder Vorräte anzulegen, genügend Wasser parat zu haben und auch Lebensmittelvorräte. Und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt auf ihrer Website Tipps und Tricks fürs Überleben. Aber ist das die Hilfe? Können wir uns so retten? Was ist der Weg der Gemeinde? Und so fragt der erst, ja, noch gar nicht so lange her, verstorbene Pfarrer Dr. Heiko Grimmer: Sollen wir Christen eine Art geistliche Aktion Eichhörnchen anlegen, um zu überleben? Um dem ausufernden Bösen zu entgehen, indem wir uns zurückziehen, Bunker bauen, im Versteck auf die Wiederkunft unseres Herrn warten? Manche denken vielleicht so, aber unser Herr sagt es uns anders. Er nennt in Lukas 21 in seiner Endzeitrede die erschreckende Weltentwicklung deutlich beim Namen. Er will seine Jünger vorbereiten. Und so sagt er: An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und werden weder aus noch ein wissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über diese Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und doch, Jesus will nicht erschrecken, er will trösten, ermutigen. Unser Herr redet vom Ende der Welt und gibt den Seinen einen nüchternen Durchblick, um zu ermutigen. Ich denke, wir singen miteinander Nummer 139. In einer Welt voller Dunkelheit leuchtet uns hell Gottes Licht. Wer möchte, kann aufstehen. Jesus möchte ermutigen. Ja, es stimmt. Das Himmelsgefüge wird aus dem Gleichgewicht kommen. Und Fritz Rienecker sagt: Die Erschütterung der Himmelskräfte zeigt die Auflösung der bisherigen Natur und des Weltlaufes und den Anbruch einer neuen Weltordnung. Angst und Schrecken wird die Menschheit regieren, aber die Leute Jesu brauchen sich nicht entsetzen. Ja, es stimmt. Die christliche Gemeinde wird in schwere Not kommen. Wir erleben es jetzt schon, wie viele Christen jeden Tag getötet werden. Hass wird die christliche Gemeinde umbranden. Aber der Herr lässt die Seinen nicht aus seiner bergenden Hand. Wir leben mittendrin, sind mitgetroffen und mitgeschüttelt, nicht angstfrei, aber gehalten. Weltweit wird Not kommen, Angst, Furcht und Schrecken werden Menschen Verstand und Besinnung rauben, aber
Die Leute Jesu dürfen in all dem in freudiger Erwartung bleiben. Jesus selbst hat es gesagt, und schon darin liegt ein Stück Trost. Denn was bekannt ist, hat bekanntlich seinen Schrecken verloren. Jesus gibt uns Durchblick in seinem Wort. Und dieser Durchblick geht noch tiefer, denn Jesus sagt uns, es gibt ein göttliches Muss. Es muss zuvor geschehen, so sagt er es uns. Es muss zuvor geschehen. Aber Gott bleibt der Handelnde. In dieser ganzen Nacht- und Schreckensgeschichte. Es vollzieht sich sein Wille. Und das ist umfassender Trost. Gott sitzt im Regimente. Er selbst behält alle Fäden in der Hand. Sie entgleiten ihm nicht. Wir leben wohl in der letzten Zuspitzung der Ereignisse. Wie gehen wir damit um? Wie sollen wir reagieren? Unser Herr gibt uns Hilfe. Hilfe durch sein Wort. Und was er sagt, macht uns frei. Und Jesus sagt, wenn all das anfängt zu geschehen, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, die Ereignisse, durch welche die Welt in ratloser Angst erstarrt, dann ist es für die Gläubigen wie eine Weckstimme zur frohen Hoffnung und Erwartung, so sagt es Fritz Rehnecker, eine Weckstimme. Er gibt uns einen wichtigen Tipp. Und Jesu Tipp lautet, dann richtet euch auf. Dann richtet euch auf. Unglaublich. Wenn ringsherum Angst, Ohnmacht, Furcht und Verzagen herrschen, wenn dieses Angekündigte anfängt zu geschehen, dann werden die Christen im buchstäblichen Sinne des Wortes erleichtert. So sagt es Dr. Meyer. Sie richten sich auf, während sie vorher gebeugt, gekrümmt, geduckt waren, unter so mancher Not, unter manchem Druck, mancher Belastung, unter Verfolgung und Leid. Sich aufrichten. Geht das so einfach? Können Sie das? Allen Druck, alle Last einfach zur Seite schieben? Der Arzt Lukas berichtet in seinem Evangelium, wie es die Jünger erlebt haben, als Jesus noch unter ihnen war. In Lukas 13 schreibt Lukas, Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist, einer Geist der Schwäche zu leiden hatte, der sie mit Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Man sich das vorstellt, so verkrümmt durchs Leben zu gehen, zusammengekrümmt. Wie ist meine Haltung? Verkrümmt, krumm, unfähig gerade zu stehen, vielleicht schon seit vielen Jahren, weil ich mich gefangen nehmen lasse von dem Negativen um mich herum, von den niederziehenden Gedanken, den Befürchtungen tief in mir, so nach unten gebeugt und gekrümmt, da ist es schwer, nach oben zu schauen. Dorothee Krämer, eine zeitgenössische Künstlerin, hat versucht, diese Begebenheit darzustellen. Wir sehen diese Frau als dunkle Gestalt dort am Boden liegen, nach unten gebeugt, verkrümmt, ohne Hoffnung. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Liebe Frau, so sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und im selben Augenblick, sofort, konnte sie sich wieder aufrichten. Nicht mehr am Boden bleiben, nicht mehr gekrümmt. Sein Wort half ihr, dass sie sich aufrichten konnte. Ja, sie wurde gerade und fing an, Gott zu preisen. Wie kam die Hilfe? Durch Jesus selbst. Sein Wort löst, sein Wort richtet auf, sein Wort befreit zur Anbetung, befähigt, Gott zu loben. Sein Wort. Wir wollen noch miteinander singen. 142. Die Strophe 1 und 4, 142, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. 1 und 4. Sein zweiter Tipp, hebt den Blick, fasst Mut. Die Blickrichtung entscheidet also. Christen verkriechen sich nicht. Also keine Aktion Eichhörnchen, kein Bunkerbau, sondern sich aufrichten, emportauchen, den Kopf hochheben, nach oben zum Himmel blicken. Alle diese Bedeutung hat dieses griechische Wort, das hier steht. Hebt den Blick. Hebt den Kopf, blickt gen Himmel. Wichtig ist also der Aufblick. So viel beklemmende und lähmende Furcht auch unter den Christen ist, das kommt von der falschen Blickrichtung. Mutlos werde ich, wenn ich meinen Blick in den Ereignissen dieser Welt verliere. Darum kann der gesenkte Blick nicht die Haltung eines Christen sein. Der Herr richtet unseren Blick nach oben auf sich hin. Und es ist ja interessant, dass die Machthaber dieser Welt um dieses Geheimnis wissen, dass man den Christen in Nordkorea in diesen Arbeitslagern verbietet, ihren Kopf zu erheben, gen Himmel zu gucken. Wenn sie es dennoch wagen, geht man fürchterlich mit ihnen um. Diese Machthaber wissen etwas von diesem Geheimnis. Hebt den Blick. Schaut auf zu mir, sagt Jesus. Wir feiern heute den zweiten Advent und Advent heißt ja Ankunft. Jesus kam und er kommt wieder. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu und darum verkünden Christen nicht den Untergang dieser Welt, sondern die Wiederkunft Christi. Ein Pfarrer kommt früh am Morgen zu Besuch einer alten, schwerkranken Frau. Er findet sie voll angekleidet, sogar im Sonntagsstaat, auf dem Stuhl am Fenster sitzen. Auf seine erstaunte Frage nach dem Grund erzählt sie in kindlicher Freude: Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Da sah ich ein seltsames Leuchten am Himmel. Ich dachte, jetzt kommt Jesus wieder. So habe ich mich angezogen, um für ihn bereit zu sein. Ja, sollen wir darüber lächeln? Nein. Hier lebt ein Mensch ganz im hoffenden Aufblick, in der alles bestimmenden Erwartung des wiederkommenden Herrn. Leben Sie in solch einem hoffenden Aufblick? Hoffnung, das vermittelt der Aufblick auf Jesus. Angst lähmt. Hoffnung setzt in Bewegung, macht bereit zum Dienst, bringt ein Leben zur Erfüllung. Darum, Kopf hoch, Augen auf, im Angesicht des Schreckens und der Bedrohung des ausreifenden Bösen, hinblicken auf Jesus Christus. So können wir getrost in die Zukunft gehen. Nicht das Niederziehende soll Macht über mich haben, sondern er, mein Herr. Er bringt's. Da können wir nicht verlieren, nur gewinnen. Und je dunkler es wird, umso heller leuchtet das Licht. Der dritte Tipp: Denn eure Erlösung naht. Denn dann ist eure Erlösung nahe. Es gibt auf dieser Erde keinen letzten Frieden, keine letzte Liebe. Es ist alles nur Vorgeschmack. Aber dann Erlösung. Da denkt man an das Bild eines Gefangenen. Eines Gefangenen in der Todeszelle. Da kommt der Tod jeden Tag näher. Und es ist eine Einbahnstraße. Aber Erlösung heißt, die Tür geht auf. Ich darf herausgehen. Ich bin frei. Oder es steckt auch das Bild eines Sklaven dahinter. Erlösung bedeutet losgekauft. Du bist frei. Du bist frei. So wird es einmal lauten. Und dann wird es sein, wie nach einer kalten, dunklen Nacht dieses Lebens, dass uns die Sonne aufgeht. Und dann erst merken wir es so richtig, wie gefangen wir immer noch waren. Unsere Erlösung heißt Jesus Christus. Jesus ist uns gemacht, von Gott gemacht zur Erlösung, so sagt es 1. Korinther 1. Jesus von Gott gemacht. Er löst völlig, kann vollkommen erretten von Vergänglichkeit und Tod, von Schmerzen und Krankheit, von Lieblosigkeit und Hass, von Streit, Krieg und Terror, von Kälte und Dunkelheit, von Einsamkeit und Angst. Jetzt leiden wir daran, dass unsere Welt am Chaos zugrunde geht. Aber dann werden wir es erleben, so wie es der Prophet Jesaja schon ankündigte. Alle, die vom Herrn erlöst wurden, kehren jubelnd zurück, von Freude ergriffen, jubelnd vor Glück kommen sie heim. Trauer und Sorge sind für immer vorbei. So steht's im Wort Gottes. Tränen, Leid und Tod sind dann kein Thema mehr. Ja, und so sehen Christen unsere Angst, Not und schmerzgeschüttelte Welt mit den Augen Jesu. Und sie erleben, wie es Dr. Heiko Krimmer immer und immer wieder sagte, es sind nicht Todeszuckungen einer verendenden Welt, sondern die Welt und die Schöpfung liegt in den Geburtswehen des Reiches Gottes, einer neuen Welt. Es naht nicht das Ende. Es naht unser Herr, Jesus Christus, der uns mit seinem teuren Blut erlöst hat, der uns über alles liebt. Ob wir ihn auch lieben? Das führt zur freudigen Erwartung mitten in dieser Adventszeit. Der Herr steht vor der Tür und kommt. Darum die Tipps zum Überleben in einer chaotischen Welt. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Wenn all das anfängt zu geschehen, dann richtet euch auf. Hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, es sind so ernste Worte, die du uns sagst in deiner Endzeitrede. Du willst uns vorbereiten für das, was kommt. Aber du möchtest uns auch Mut machen, möchtest uns Hoffnung geben, möchtest uns den Weg zeigen, wie wir überleben können in dieser chaotischen Welt. Herr Jesus, und wir möchten gerne solches sein, die ihren Blick emporheben, die sich aufgerichtet haben, die sich nicht niederdrücken lassen und die darum wissen, unsere, meine Erlösung ist nahe, weil du vor der Tür stehst und weil du kommst. Lass uns in diesem Bewusstsein durch diese Adventszeit gehen, dir entgegen, der du der wiederkommende Herr bist. Danke. Amen. Die Nacht ist vorgedrungen. Der Tag ist nicht mehr fern. 363. Entschuldigung, stimmt nicht. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. 363 stimmt aber. Und ich dachte, wir singen die ersten zwei Strophen und die vierte. Vielen Dank fürs Begleiten. Und ich möchte Sie noch einladen, nächsten Sonntag Bibelstunde draußen. Gibt so einen kleinen Einladezettel, die letzte Bibelstunde in diesem Jahr. Dann wird es erst wieder im neuen Jahr sein. Und das ist unsere Weihnachtsfeier, gestaltet vom Lobpreisteam und mit Schwester Cornelia. Das Thema: Deine Geschichte im Licht von Weihnachten. Sie sind alle herzlich willkommen. Bringen Sie doch noch andere mit. Und auch unsere Kinder sind willkommen. Für Sie gibt es ein eigenes Weihnachtsprogramm. Und auf dieses wollte ich nochmal hinweisen. Am 30. Dezember in Holzgerlingen dieses Musical. Und jetzt wollen wir noch den Segen empfangen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nahe und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, gute Woche.